Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So ticken Pflanzen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. In dieser Folge dreht es sich um das Schneiden deiner Hecke. Für viele Gartenbesitzer eine Gartenarbeit, auf die man sich nicht wirklich freut. Geht es dir damit genauso? Vielleicht hast du für den Rückschnitt deiner Hecke einen Gärtner beauftragt, so wie Lara. Lara hat vor gut 2 Jahren ein Haus mit einem richtig großen Grundstück gekauft. Der Garten war in Teilen schon angelegt und die Hecke auch schon gepflanzt. Eine tolle, gesunde Buchenhecke. Schön angewachsen und gute 2 bis 3 Meter hoch. Diese Hecke brauchte nun dringend einen Rückschnitt. Also hat Lara einen Gärtner angerufen, um die, Achtung, insgesamt 150 Meter lange Hecke wieder in Form zu bringen. Ja, und an dieser Stelle höre ich meine kleine Schwester sagen, Jessica, du kannst hier nicht einfach nur eine Zahl nennen. Wie soll man sich denn das vorstellen? Du musst schon noch ein Bild mitliefern. Sehr gerne. Also, ein Hallenbad, ein Standard-Hallenbad, da drin das Schwimmbecken. Das hat eine Länge von 25 Metern. Also ist die Hecke in Laras Garten so lang wie 6 Schwimmbäder hintereinander. Nun, du kannst dir vorstellen, bei so einer langen Hecke, der Gärtner war nicht nur einen Vormittag bei Lara im Garten. Entsprechend hoch war die Rechnung, die ein paar Wochen später zugestellt wurde. Tja, und Hecke schneiden, das kann richtig ins Geld gehen, denn Buchenhecken müssen gleich 2-mal im Jahr geschnitten werden, damit sie gut aussehen und schön dicht bleiben. Der erste Schnitt, das ist ein starker Rückschnitt, etwa Ende Februar. Dieser Schnitt fördert das eigentliche Wachstum und macht die Hecke letztlich dicht. Ein zweiter, leichterer Schnitt im Sommer bringt und erhält die Form. Und der wird in der Regel nach dem 24. Juni gemacht, nach dem Johannitrieb. So, und jetzt fragst du mich, Jessica, was bitte ist denn ein Johannitrieb? Nun, als Johannistrieb wird der zweite Blattaustrieb einiger Laubbäume wie Buchen, Eichen und der Obstgehölze innerhalb eines Jahres bezeichnet. Das heißt, die Pflanzen treiben 2-mal aus, nicht nur einmal im Frühjahr, sondern im Sommer ein 2. Mal. Durch Wettereinflüsse treiben dann die Blattknospen, die eigentlich schon für das nächste Frühjahr angelegt waren, aus. Und das passiert meistens rund um den Johannistag und der ist am 24. Juni. Ja, und warum machen bzw. warum können Pflanzen das denn? Die Natur hat sich da etwas richtig Gutes ausgedacht. Dieser zweite Austrieb kompensiert potenzielle Fraßschäden. Stell dir vor, es ist Frühling, du spazierst durch den Park, da siehst du einen Baum. Mit dem stimmt irgendetwas nicht. Du gehst genauer hin, guckst nach, da entdeckst du Raupen. Richtig viele Raupen, die wuseln da rum und fressen dabei die ganze Pflanze auf. Und während sie die Blätter verspeisen, überziehen sie das Geäst mit einem silbrigen Gespinst. Der ganze Baum verschwindet unter diesen silbrigen, feinen Fäden, bis irgendwann nur noch ein sehr abstraktes, ja eigentlich schon gruseliges Baumkunstwerk übrig bleibt. 2 Wochen später ist der ganze Spuk vorbei. Die Raupen der Gespinstmotte haben sich verpuppt und sind weggeflogen. Übrig bleibt der silbrige Baum ohne Blätter. Wie soll der denn jetzt Photosynthese betreiben? Und genau dafür gibt es den Johannitrieb. Der Baum wird um den 24. Juni herum ein 2. Mal austreiben. Und so kann er dann Photosynthese betreiben und weitermachen. Nun, Laras Hecke sah nach dem fachgerechten Rückschnitt tipptopp aus. Denn so ein Heckenschnitt, der kann auch anders aussehen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin immer wieder baff erstaunt, wie meine Mitmenschen es schaffen, schöne, gesunde Pflanzen in eckige, grüne Würfel zu verwandeln. Du kennst bestimmt diese Quadratpflanzen. Die stehen besonders oft vor Wohnanlagen oder immer da, wo die Gartenpflege ganz, ganz schnell erfolgen muss. Achte da mal drauf. Wenn du aber, aus welchen Gründen auch immer, auf das Schneiden deiner Hecke weitestgehend verzichten möchtest und du auch keine Lust auf Quadratpflanzen hast, solltest du dich von Anfang an für die richtigen Pflanzen entscheiden. Für deine Hecke sind das Gehölze Gehölze mit einem schlanken Wuchs und einer niedrigen Endhöhe. Die wachsen also nicht in die Breite und in deine Beete hinein und die werden auch nicht so hoch wie ausgewachsene Bäume, so wie die Buchen in Laras Garten. Du möchtest eine immergrüne Hecke? Dann greifen viele immer noch zur Thuja. Du kennst die vielleicht auch unter dem Namen abendländischer Lebensbaum oder Friedhofsbaum, was ich ehrlich gesagt recht widersprüchlich finde. Lebensbaum, Friedhofsbaum, nun denn. Thujas sind äußerst frosthart, windfest, wachsen schnell, preiswert, quadratisch praktisch gut. Aber wusstest du, dass frei wachsende Thujas, die nicht geschnitten werden, 20 Meter hoch und mehr schaffen? Sie haben dann einen Stammdurchmesser von gut und gerne 2 Metern, also breiter als deine Hecke heute. Deswegen müssen auch Thuja-Hecken regelmäßig geschnitten werden, mindestens einmal im Jahr. Aber hast du mal 1-2 Jahre ausgesetzt oder zu tief geschnitten bis ins alte, kahle Holz hinein, dann werden die Thujas dort nicht wieder austreiben. Das bedeutet, kahle Stellen, welche Ursache sie auch haben mögen, falscher Schnitt, Schädlinge, abgestorben, bleiben kahl und hässlich. So, wenn es dir nur um den Schnitt geht, habe ich dir heute 3 Pflanzen mitgebracht, die du nur selten schneiden musst. Diese Pflanzen werden ca. 5 Meter hoch und bleiben dabei schlank und schmal. Sie sind alle 3 schnittverträglich, immergrün und pflegeleicht. Legen wir los. Nummer 1. Taxus baccata. Eiben gehören zu den besten Nadelbäumen in deinem Garten. Von diesen Eiben gibt es eine kultivierte Säulenform. Taxus baccata fastigiata. Das heißt Säule. Und von dieser Säuleneibe gibt es eine spezielle Auslese. Taxus baccata fastigiata robusta. Die Robusta ist total beliebt für Hecken, weil die äußerst schmal wächst. Mit ihrer maximalen Höhe von 5 Metern wird die nur gut 1,5 Meter breit. Also überleg mal, eine 5 Meter hohe Hecke und keine 2 Meter breit. Der Robusta wird zudem nachgesagt, die ist unverwüstlich, pflegeleicht, wächst bis zu 25 cm im Jahr und ist mit einem normalen Standardgartenboden total zufrieden. Der lateinische Name Taxus ist übrigens vom griechischen Toxicum abgeleitet. Toxicum, toxisch, Gift. Wie alle Eiben ist auch die Robusta in fast allen Pflanzenteilen für Mensch und Tier giftig. Aber das ist die Thuja auch. Nummer 2, Bambus. Und jetzt sagst du bestimmt, Jessica, nein, Bambus, das geht gar nicht. Der macht Ausläufer, der übernimmt die Weltherrschaft im Garten. Ja, Bambus macht Ausläufer, du brauchst dann Wurzelsperren und anderes. Trotzdem bleibe ich bei meinem Vorschlag, denn der Gartenbambus ist die Ausnahme. Die Fagesien sind eine Bambusgattung mit ungefähr 80, 90 Arten und Sorten. Viele sind immergrün und winterhart und anders als viele Bambusarten bilden sie keine Ausläufer und benötigen keinen Rhizomschutz. Denn sie vermehren sich über Samen. Sie haben einen Blührhythmus, der sie ungefähr alle 100 Jahre zum Blühen animiert. Dann bilden die Pflanzen erst Blüten und dann Samen. Leider nach der Blüte stirbt Fagesia dann ab. Diese Pflanzen erreichen je nach Sorte Wuchshöhen von 1,50 Meter bis 5 Meter. Sie sind äußerst pflegeleicht, anspruchslos, schnittverträglich, immergrün und im Wind rascheln ihre Blätter. Aller guten Dinge sind 3 Kirschlorbeer. Ja, ja, ich höre schon die Kommentare. Kenn ich doch! Geht gar nicht! Die werden doch total groß und breit. Wie soll das funktionieren? Und auch hier wieder ein Ja und ein Aber. Auch bei den Kirschlorbeer gibt es verschiedene Sorten. Die unterscheiden sich in der Größe. Da gibt es zum Beispiel die kleine Sorte Ottolyken, der wird gut 1 Meter hoch, bis hin zu der Sorte Schipkaensis Makrophylla, der wird 3 Meter hoch und bis zu 5 Meter breit. Und ich möchte dir hier jetzt die Sorte Genolia vorstellen. Genolia, das ist eine dichte und schmal wachsende Kirschlorbeersorte. Diese Sorte eignet sich hervorragend für den Einsatz als schmale Hecke, weil bei einer Wuchshöhe von 4 bis 5 Metern wird die maximal 1 Meter breit. Breite mal deine Arme aus. Die Genolia-Hecke wird schmaler sein als der Abstand zwischen deinen Händen. Nur 1 Meter, das ist nicht viel. Die hat einen Jahrestrieb von 30, 40 cm und im Frühling erscheinen viele duftende weiße Blüten, Und aus den Blüten im Frühjahr werden im Herbst schwarze und giftige Beeren. Auch die Blätter und Triebe sind giftig, genau wie beim Bambus. Ich möchte hier sagen, dass Kirschlorbeer, ähnlich wie Thuja, einen geringen ökologischen Nutzen haben. Die Pflanze ist wenig insektenfreundlich, ein Neophyt und giftig. Wenn du die Möglichkeit und den Platz haben solltest, kannst du doch auf heimische Pflanzen setzen. Auch wenn das Schnitt bedeutet. Das Schneiden von Hecken gehört doch auch irgendwie zur Gartenarbeit dazu. Und Hecken haben bei uns eine lange Tradition. Ja, schon Kaiser Cäsar hat von Hecken berichtet. Der schrieb über seinen Feldzug in Gallien im Jahr 58-57 vor Christi. Da wurden Hecken als lebendige Mauern genutzt. Die römischen Reiter kamen da nicht einfach durch. Ich lese dir jetzt mal was von dem großen Cäsar vor. Aus dem De Bello Gallico. Um die Reiterei ihrer Nachbarn umso leichter abzuwehren, wenn sie auf Beutezügen zu ihnen kommen, sägten sie junge Bäume an und bewirkten durch die viele in die Breite nachgewachsenen Äste, auch mit zwischengepflanzten Brombeer- und Dorngesträuch, dass diese Befestigungen mit der Wirkung von Mauern bilden, durch die man nicht nur nicht durchkommen, sondern nicht einmal durchschauen konnte. So jetzt mal weniger Latein übersetzt klingend formuliert. Wir haben Bäume angesägt, diese Bäume sind dann umgefallen, lebten aber noch weiter, waren ja nicht gefällt. Aus den auf dem Boden liegenden Stämmen trieben dann neue Äste aus. In diese Äste wurden dann Brombeeren eingeflochten und das gab dann dichte vegetative Mauern. Also wenn du mal Stress mit deinem Nachbarn hast, jetzt weißt du, wie du eine vegetative Mauer bauen kannst. Nun, Hecken verdanken ihre Existenz aber auch bäuerlicher Tätigkeit. Die wurden schon immer als Umzäunung für Vieh angepflanzt. Aber auch nicht nur als grüner Zaun, die dienten auch als Futterquelle für die Tiere. Oder man schnitt frische Triebe ab, um daraus Körbe zu flechten, sammelte Brennholz. Hecken waren immer schon von großer Bedeutung und auch wichtig im bäuerlichen Leben. Und es ist eigentlich total schade, dass viele Hecken, gerade bei uns in der Großstadt, zum Leben als grüner Quadratwürfel verurteilt werden. Vielleicht hast du einen großen Garten. Dann überlege es dir doch, ob es wirklich eine geschnittene, monotone Hecke sein soll. Wäre eine abwechslungsreiche Strauchpflanzung nicht auch schön? Da blüht immer etwas. Die Blätter haben viele grüne Farbnuancen. Und mal abgesehen von der Optik ist es ökologisch ein reiner Gewinn für dich und deinen Garten. Ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich mit deiner Hecke loszulegen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank für das Feedback. Die Community bei diesem ja noch jungen Podcast wächst jeden Tag und das ist so toll anzusehen. Hast du auch eine Frage zu deinem Garten und Balkon? Oder möchtest du eine Folge zu einem ganz bestimmten grünen Thema hören? Dann schreib mir doch eine Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Ich freue mich immer über Ideen und deinen Input. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.